Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass wir über diesen Weg verbunden sind. Und herzlich willkommen an alle, die hier heute neu eingeschaltet haben. Und es würde mich ja sehr interessieren, was dich an dieser Folge interessiert oder angesprochen hat. Denn möglicherweise ist es so, dass du das auch genau so sagen könntest. Ich liebe mein Kind oder ich liebe meine Kinder, aber nicht das Muttersein. Diese Folge hier nehme ich auf an dem Wochenende, wo wieder mal der Muttertag ist im Mai, wo die Blumen wieder teurer werden, wo Pralinen verschenkt werden, wo liebevolle oder auch ja, formale Nachrichten geschickt werden an die Mutter, die Anrufe, die Pflichtanrufe, ihr wisst genau, was ich meine. Und wo auf der anderen Seite auch das vielleicht mal bewusst positiv in den Vordergrund gerückt wird, was eigentlich alles dazugehört, Kinder zu gebären und Kinder großzuziehen, sage ich mal, zu versorgen, für sie da zu sein. Eine riesige Aufgabe. Und dennoch kommt es mir immer so vor, als ob dieser eine Tag wie eine Alibi-Veranstaltung ist. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, über das Muttersein heute zu sprechen mit Magdalena, die genau darüber auch sprechen wollte, nämlich darüber, dass es alles gar nicht so einfach ist und das genau jetzt rauszugeben. Hätte ich das vorher gewusst, wenn du diesen Satz nach der Geburt deines Kindes auch mal gedacht oder vielleicht sogar ausgesprochen hast, dann bist du absolut nicht alleine. Und wenn du gute Freundinnen und Freunde hast, dann ist es so, dass die das möglicherweise auch schon mal so ausgesprochen haben. Und es gibt tatsächlich eben Frauen, die wirklich sagen, wenn ich heute noch mal vor der Wahl stehen würde, natürlich gebe ich mein Kind, was ich jetzt habe, nicht her, aber wenn ich heute noch mal die Wahl hätte, würde ich mich möglicherweise entscheiden, nicht Mutter zu werden. Ich spreche hier mit Magdalena. Die hat im Alter von 21 Jahren ihren Sohn geboren und zur Welt gebracht und ist seither auch noch alleinerziehend. Sie hat sich bei mir gemeldet, weil sie ihre Geschichte öffentlich erzählen wollte. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich nach der Geburt des Kindes irgendwie falsch fühlte und schämte, ja fast ein bisschen wie außerirdisch oder unnormal, weil sie zunächst emotional instabil war und überfordert und auch gemerkt hat, ich kann gar nicht so, ja, ich komme gar nicht so an die Gefühle zu meinem Kind ran. Ja. Magdalena dachte, sie würde die gleiche bleiben. Also ihre Identität würde sich nicht ändern. Es würde halt nur ein Kind dazukommen. Und es kam anders. Sie erlebte die Mutterschaft als schmerzhaften Einschnitt in ihrem Leben. Ja, und konnte tatsächlich erstmal am Beginn nur schwer einen guten emotionalen Kontakt mit dem Baby haben. Heute ist das Kind 3 Jahre alt und beide haben eine gute Bindung, es geht ihnen gut miteinander. Und der Schlüssel dazu war nämlich nicht diese goldene Mutterliebe, die dann sofort aufgeploppt ist, sondern Mitgefühl. Mitgefühl erstmal für dieses kleine Wesen, was jetzt da ist und von ihr abhängig ist, aber auch Mitgefühl mit sich selber und für sich selber. Das Bereuen der Mutterschaft ist immer noch ein Tabuthema und deswegen sprechen wir darüber. Und das ist auch Magdalenas Anliegen. Schweigen und Scham soll aufhören, denn sie hat sich zunächst sehr einsam gefühlt und es hat ihr einfach geholfen zu wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die einfach ähnliche Erfahrungen haben. Mir ist sehr bewusst, wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, ja, und die dann sagen, ein Kind zu haben, wie kann man denn so darüber sprechen? Aber es geht wirklich darum, dass der Adressat für dieses Bereuen nicht die Kinder sind, sondern die Gesellschaft. Und mit Magdalena spreche ich eben deswegen auch darüber, wie eine Welt aussehen könnte, in der die Mütter ihre Mutterschaft gut leben und vielleicht sogar genießen könnten und was Frauen und auch Männer mit und ohne Kinder dafür tun können. Und es geht um viele andere Themen auch. Wie hat sie die schwierige Zeit durchgestanden? Was hilft ihr heute? Also es schwingt so viel mit, was auch für euch ein Geschenk sein kann. Und gerade wenn du möglicherweise auch betroffen bist, umso mehr. Aber auch wenn du vielleicht einfach jemanden kennst, ahnst, da könnte es so sein. Und ich möchte dich, bevor du hier reinhörst, kurz noch aufmerksam machen. Magdalena hat, bevor sie dieses Kind, von dem wir heute sprechen, geboren hat, ein Sternenkind geboren. Also war schon einmal schwanger und dieses Kind hat nicht überlebt. Das wird nicht ausführlich besprochen, eigentlich gar nicht, aber dass du nicht unvorbereitet da drauf kommst. Wir werden das erwähnen, dass es das gab und dass es natürlich auch Folgen hatte für die Geburt oder für die Zeit danach. Und daher achte auf dich, du bist jetzt vorbereitet. Wenn dich die Folge eben dennoch interessiert, weißt du, das wird zum Thema, aber es wird nicht ausführlich besprochen, weil es heute eben um was anderes geht. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit der Folge und hoffe, dass du viel mitnehmen kannst. Liebe Magdalena, schön, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Vor einiger Zeit hast du mir ja eine E-Mail geschrieben, nachdem du die Podcast-Folge Regretting Motherhood gehört hattest. Das ist Englisch und kann in etwa übersetzt werden mit das Bereuen der Mutterschaft. Die dazugehörige Podcast-Folge, die werden wir hier in den Shownotes verlinken. Und in dieser Mail hast du mir geschrieben, dass du sehr gerne ja deine Erfahrung mit dem Thema teilen möchtest. Und das tun wir heute. Schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich zunächst erstmal vor. Wer ist Magdalena?
Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Magdalena, ich komme aus Bayern. Ich bin 24 Jahre alt und Mutter von einem Sohn, der jetzt fast 3 Jahre alt ist. Also das Thema beschäftigt mich eben eigentlich von seit der Geburt und ich wusste jetzt so gar nicht, dass es das Thema gibt, aber eben aus eigener, in Anführungsstrichen, Erfahrung oder weil ich mich damit beschäftigen musste, bin ich sozusagen auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich dann durchaus viel damit auseinandergesetzt und ich halte es auch für wichtig und ich denke, es betrifft mehr Leute, als man so glauben mag.
Ja, das ist meine Erfahrung auch. Das gehört, glaube ich, mit zu den Tabuthemen und es ist ja auch ein Buch damals rausgekommen und das war viel in der Diskussion auf alle Fälle. Sag mal, wie hast du dir denn die Mutterschaft vorgestellt, bevor du das Kind bekommen hast? Welche Hoffnung, welche Wünsche hattest du da?
Also meine Vorstellung hat darauf basiert, dass ich quasi ich bin und bleibe mit einem Kind dazu. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass die eigene Identität, so wie sie ist, auch erhalten bleibt, mit eben Verpflichtungen, Einschränkungen, Zusatzaufgaben. So habe ich mir das anfänglich eben vorgestellt und ausgemalt. Und ich hatte die Hoffnung und den Wunsch, dass es eben für beide Seiten gut funktioniert und ich es auch schaffe, oder ich bin davon ausgegangen, dass ich es schaffe, die Bedürfnisse von meinem Sohn so zu erfüllen, dass ich das Gefühl habe, dass er 100% ausgelastet ist in allen Bereichen. Und ja, ich denke, da habe ich mich ein bisschen verfahren und selbst auch überschätzt, aber so war eben die Vorstellung zu Beginn.
Mhm. Und das ist schon mal ein Punkt, der jetzt mal ganz unabhängig von Regretting Motherhood wichtig ist. Und ich glaube, das weiß man einfach vorher nicht, dass Mutterschaft wirklich die Identität verändert, ne? Und erweitert auch. Das heißt, diese Erfahrung, so ein kleines, vollständig abhängiges Wesen schon mal in der Schwangerschaft in sich drin zu haben. Wir werden ja unreif geboren, sagt man ja so, ne? Also die Tiere können ja schon laufen und bald sich auch irgendwie ein bisschen ernähren, wenn sie geboren sind. Wir sind ja Traglinge, so von unserer ganzen Art. Man ahnt es wirklich häufig nicht und erlebt es eben erst dann. Das hast du, glaube ich, wirklich gemeinsam mit vielen anderen und auch die Idee, Ja, die Idee, ich werde eine gute Mutter sein. Ne? Ich werde mein Kind einfach, das wird zufrieden sein. Ich werde es irgendwie, wird, kann sein, dass es anstrengend wird, aber irgendwie werde ich das schon gut hinkriegen. Und so bist du da reingegangen. Ja,
Kann ich
genau.
so unterschreiben.
Okay. Und magst du uns denn jetzt davon erzählen, wie es wirklich für dich war, zu gebären und Mutter zu werden?
Also die Geburt an sich habe ich tatsächlich als relativ angenehm empfunden, auch wenn das ein bisschen paradox klingt.
Nö.
So sag ich mal, Szenario, was ich mir davor nicht vorstellen konnte, begann eigentlich erst nach der Geburt in Anführungsstrichen. Also für mich war es eben aufgrund auch meiner äußeren Umstände in dieser Zeit. Ich habe eben parallel noch mein Abitur gemacht und bin eine oder 2 Wochen vor der Geburt auch umgezogen mit allem drum und dran. Und diese, ich sag mal, Doppelt- und Dreifachbelastung zu dieser Zeit hat eben dazu geführt, dass ich die Bindung, so wie ich sie mir vorgestellt habe, nicht aufbauen konnte, zumindest nicht lange Zeit. Also es hat sich ganz weit nach hinten verzögert und es hat für mich natürlich einen Belastungszustand hervorgerufen.
Also du hast als belastend erlebt, dass du eigentlich gar nicht so richtig die Ruhe hattest, den Kleinen überhaupt erstmal kennenzulernen und ihn so in den Mittelpunkt zu stellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt. Was heißt, den Mittelpunkt zu stellen? Die temporären Kapazitäten hatte ich natürlich, aber es hat einfach an der Bindung gehadert, weil ich A vorbelastet bin und B diese situativen Umstände, die zu dieser Zeit vorgeherrscht haben, den Bindungsaufbau von meiner Seite eben erschwert haben. Ich denke auch, dass da reinspielt, dass ich eine traumatische Geburtserfahrung davor hatte, die ich auch nicht ganz verarbeitet habe. Und das waren alles Faktoren, wo ich auch von mir enttäuscht war, von mir selbst enttäuscht war, weil ich es natürlich anders gewünscht und vorgestellt hätte zu Beginn.
Also man muss vielleicht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen können, du hast ja gesagt, wir dürfen auch über dein Sternkind sprechen, ne?
Genau.
Verstehen können ist tatsächlich, du warst schon einmal schwanger und hast ein Kind geboren, was nicht überlebt hat. Und das ist natürlich neben den äußeren Umständen sonst, ne, Abi und was da noch alles ist, das führt natürlich auch dazu, dass die Seele sich schützt davor, nochmal so einen Schmerz zu erleben, in dem die Bindung herausgezögert wird oder in dem das einfach möglichst erstmal nicht passiert. Das wird bei dir sicherlich auch eine große Rolle gespielt haben. Und umso erstaunlicher muss ich wirklich sagen, oder umso toller, dass du sagst, die Geburt selber, ne, von deinem Sohn, die war gut. Eigentlich war es hinterher schwierig. Also das finde ich enorm und eigentlich sehr, sehr schön, weil das ist schon mal eine gute Grundlage, wahrscheinlich auch, die dazu geführt hat, dass du heute weiterhin einfach mit ihm lebst und dein Bestes gibst, ne?
Genau, ja, also da, für die Erfahrung bin ich auch sehr dankbar, dass Gott oder die Natur oder wie man das jetzt sehen will, mir in Anführungsstrichen eine leichte Geburt auch geschenkt hat, was für mich einiges natürlich deutlich einfacher gemacht hat und wie du schon gesagt hast, einfach so einen gewissen Grundstein auch legt und so eine Entspannung auch, eine
Ja.
Sicherheit auch birgt, ja.
Ja, ne? Und dieser erschwerte Bindungsaufbau, es gibt ja meistens für ein Thema oder für ein Symptom, gibt es ja meistens nicht nur eine Erklärung. Das ist so eine Kombi. Und ein Teil, ein Puzzlesteinchen ist deine vorherige Erfahrung gewesen, ne, mit dem Sternenkind. Und ein anderer sicherlich deine äußeren Bedingungen. Also, ne, dass du eigentlich noch mit Schule beschäftigt warst und mit Umziehen. Also, das ist ja sozusagen, sind ja schon mal drei Sachen: Abitur, neue Wohnung und schwanger und ein Kind gebären. Da haben andere sozusagen mit einem davon genug, um da überhaupt mit klarzukommen, ne? Also da wird auch ganz schön viel los gewesen sein in deinem Kopf, könnte ich mir vorstellen, ne? Also da war wahrscheinlich auch gar nicht so viel Potenzial überhaupt noch übrig, ne?
Retrospektiv muss ich sagen, dass ich meine eigenen Kapazitäten zu stark ausgeschöpft habe.
Ja.
Und ich hatte auch in dieser Zeit eben das Bauchgefühl, ich sollte meine Energie wirklich sammeln und nicht nach außen verschwenden. Aber da sind halt eben immer noch dazwischen die eigenen Ansprüche zu sagen, auch für
Klar.
das Kind sorgen, auch ich brauche den Schulabschluss und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Bei der Geburt des zweiten Kindes, zumindest gegen Ende hin, habe ich dann doch eine starke Parallele zur ersten Geburt bemerkt. Und diese Parallele hat mich eben emotional zurückgeworfen in diesem Moment und hat dafür gesorgt, dass eben der erste Bindungsaufbau für mich schon mal erschwert war.
Das sind wirklich drei riesengroße Themen, die du da gleichzeitig hattest, ne? Der Umzug, die Schule und dann eben eine Geburt, wo du schon mal eine andere hattest und wo das Kind nicht überlebt hatte. Also das ist wirklich ganz schön viel, was du da gerade in dem Moment mit dir getragen hattest. Und es ist eigentlich wirklich kein Wunder, ne, dass da Bindungsaufbau erschwert wurde. Warst du denn damals schon alleinerziehend oder war da der Papa vom Kind noch am Start?
Ich war von Beginn an alleinerziehend.
Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also im Grunde genommen die ganzen Sachen alles alleine organisieren. Ich weiß, du hast Unterstützung von deinen Eltern und die hast du wahrscheinlich damals auch gehabt, aber auf alle Fälle trotzdem ist das schon auch nochmal ein weiterer Punkt, dass man sagt, boah, war das viel.
Genau, ja, also so rückblickend betrachtet muss ich auch sagen, dass es natürlich schon eine ziemlich hohe Belastung war. Auf
Ja.
jeden Fall, ja.
Jetzt sind wir ja heute mit dem Thema Regretting Motherhood unterwegs und du hast mir so ein bisschen erzählt, dass du eben irgendwann darauf gestoßen bist. Ich weiß nicht, ob es unsere Podcast-Folge war, ne? Also ob das die Podcast-Folge war, die du gehört hast, oder ob du vorher schon davon gehört hattest oder das Buch gelesen. Wie bist du denn auf das Thema überhaupt gekommen?
Ich habe, so wie die meisten Menschen wahrscheinlich, Mutterschaft assoziiert mit einer Form von Füllung auch oder einer Glückseligkeit oder man kann es auch Liebe auf den ersten Blick nennen. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen mit Mutterschaft assoziiert werden. Ich habe das eben nicht so empfunden und mein privates Umfeld war sehr bestürzt darüber, dass ich eben auch negative Gefühle, sage ich mal, in Zusammenhang bringe mit Mutterschaft. Und dadurch, dass ich so auf Unverständnis gestoßen bin, habe ich mich eben anderweitig informiert, einfach erstmal gegoogelt, wie ist es, wenn man nicht gern Mutter ist oder unglücklich ist als Mutter und so weiter und so fort. Irgendwann fiel dann eben dieser Schlüsselbegriff Regretting Motherhood und unter dem konnte man dann ein paar Inhalte finden, deutschsprachig eher schwach, muss ich sagen, also viel englischsprachiger Inhalt. Und ich finde das Thema aber groß, wichtig und ich denke, es betrifft jetzt nicht wenige Leute. Deswegen denke ich, sollte man die Informationen in der deutschen Sprache zu diesem Thema auf jeden Fall auch noch ausbauen.
Und auch da möchte ich so einen kleinen Bogen machen. Das eine ist ja, ne, dieses Regretting Motherhood, also dass wirklich eine Frau im Anschluss sagt, wenn ich heute noch mal die Wahl hätte, ich weiß es nicht, ne? Also alle sagen ja, niemals würde ich mein Kind hergeben. Das ist ja auch ein bisschen diese beiden Seiten. Natürlich würde ich mein Kind nicht hergeben, aber wenn ich heute noch mal mit dem Wissen von heute vor der Entscheidung stehen würde, schwanger zu werden, würde ich es nicht machen. Aber dieses andere, was du auch noch erzählt hast, dass Mutterschaft und Geburt so derartig überhöht und mit so, weißt du, mit so Glitzerglanz überschüttet wird, das erleben ja die allermeisten, dass es nämlich nicht so ist. Manche erleben tatsächlich direkt nach der Geburt so einen Moment der tiefen Freude und Verbundenheit, aber meiner Erfahrung nach die wenigsten, sondern das baut sich eben wirklich langsam auf. Und ich unterstütze dich, wollte dabei auch zu sagen, dass auch negative oder Gefühle, die wir erstmal nicht in Zusammenhang bringen würden mit Mutterschaft, wie zum Beispiel Wut oder Überforderung oder keinen Bock mehr zu haben oder Aggression sogar auch, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien und wenn das Kind andauernd nachts aufwacht. Also all das ist ganz normal, ist überhaupt sozusagen nicht ungewöhnlich, sondern es gehört einfach dazu, weil das einfach eine Überforderung per se ist. Je nachdem, wie die Umstände eben sind, kann es aber eben wirklich auch längerfristig so bleiben, dass man sich einfach eingesteht, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Was hat es denn mit dir gemacht, davon zu erfahren und zu merken, du bist gar nicht alleine damit so zu empfinden?
Auf der einen Seite war ich erleichtert, weil ich mir dann nicht mehr so fremdartig vorkam, so, ich will fast schon sagen, abartig, weil man denkt sich, wie, ich bin nicht gern Mutter, aber ich bin doch dankbar für mein Kind und ich liebe es doch. Also, das ist so ein Paradox dann auch im eigenen Kopf, sage ich mal. Also, eine große Erleichterung, aber auch so ein bisschen so eine Bestürzung, weil es ja offensichtlich nicht nur mich betrifft, sondern schon ein größeres Problem zu sein scheint. Also, klar ist man bestürzt, dass es so viele Leute betrifft. Das ist natürlich nicht besonders angenehm. Und gleichzeitig halt, habe ich halt auch das Potenzial von dieser Thematik entdeckt und wie groß, mächtig und wichtig sie auch einfach ist.
Das heißt, du bist da richtig eingestiegen, ist einfach bei dir geblieben, das Thema. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen, ne? Warum du dich überwunden hast, weiß ich nicht, ob es eine Überwindung war, mir zu schreiben und zu sagen, darüber möchte ich gerne öffentlich sprechen.
Ja, es war wirklich eine sehr, sehr große Überwindung. Es war auch lange ein sehr schambehaftetes Thema für mich, bis ich das Thema auf soziologischer und biologischer beziehungsweise biochemischer Ebene einfach so zerlegt habe, dass es für mich logisch und erklärbar war. Und dann hat sich diese Scham auch verflüchtigt und eigentlich viel mehr in Verständnis für mich selbst und den Wunsch nach Aufklärung gewandelt.
Und bei Scham, das ist ja auch eins von den Gefühlen, niemand liebt es, ne? Und wir alle haben es, das ist aber auch eins von den Grundgefühlen. Da gibt es ja sehr verschiedene Kategorien. Und ich glaube, was du ja ganz am Anfang sagtest, dieses Unverständnis, und auch wenn man sich die Gesellschaft anguckt, wie kann das sein, ne, dass man so über sein Kind redet oder über die Gefühle, das ist ja sozusagen, da wirst du beschämt. Ja, also das ist auch ein bisschen so ein Machtinstrument. Also niemand macht es jetzt bösartig absichtlich, sondern das sind unsere großen Muster im Kopf. Und Scham hat die Funktion, in die Gruppe reinzupassen, ne? Also dass keiner quasi ausschert. Aber es hat eben auch eine Schutzfunktion nach innen. Das heißt, dass man es erstmal selber empfindet, obwohl man eigentlich genau weiß, gibt keinen Grund, mich zu schämen. Warum eigentlich, ne? Trotzdem ist es erstmal da, weil du gerne dazugehören möchtest, also nicht rausfallen willst aus der Gruppe, ne? Und das Schöne ist, wenn man das versteht, dass es eben auch zu einer Mutterschaft gehört oder gehören kann, dann kann die Scham auch kleiner werden und dann kann sie so klein werden, dass man so wie du sich hinstellt und sagt, so, und ich rede darüber. Ich rede offen darüber, dass ich mein Kind liebe und trotzdem nicht gerne Mutter bin. Also vielen herzlichen Dank. Was möchtest du denn anderen Müttern und Vätern, weiß nicht, ob es Regretting Fatherhood überhaupt gibt, keine Ahnung.
Tatsächlich gibt es Regretting Fatherhood auch, ja, habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Aber es ist ein bisschen anders als
Ein
Regretting
bisschen
Motherhood.
anders. Naja, und ich glaube, dass Männer auch, also ich habe viele Jahre Mutter-Kind-Gruppen auch geleitet und kenne insofern diese ganzen Themen sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, Väter sind da einfach ein bisschen ehrlicher oder offener. Was ich als Thema kenne, ist, dass Frauen sich dann nach einer Weile, wenn sie sich irgendwie gut reingefunden haben und wenn es gut läuft, sagen, ach doch, jetzt kann ich mir doch noch ein zweites Kind vorstellen, ja, oder mehr. Dass oft die Männer sagen, nee, kein Bock, das auf alle Fälle nicht nochmal. Die können häufig ein bisschen offener darüber sprechen. Was möchtest du denn ja anderen Müttern und Vätern, denen es ähnlich geht, was möchtest du denen denn sagen? Kann ja sein, es hört jetzt gerade jemand zu.
Also an erster Stelle denke ich, dass die Kritik über die Elternschaft Männern tendenziell eher zugestanden wird von
Ja.
gesellschaftlicher Seite.
Mhm.
Was ich gerne mitgeben würde, ist aufs eigene Bauchgefühl zu hören, weil man oft selbst ziemlich gut einschätzen kann, ob man in der Lage ist, es zu leisten, beziehungsweise inwieweit man es leisten kann und wirklich die Scham so schnell wie möglich in Anführungsstrichen abzulegen, um sich Unterstützungsmöglichkeiten oder Alternativmöglichkeiten heranzuziehen. Wobei ich sagen muss, also die Unterstützungsmöglichkeiten sind jetzt nicht besonders vielfältig, aber man muss da wirklich dranbleiben und sich die Elternschaft so zurechtlegen, wie sie für einen selbst tragbar ist, auch auf jeden Fall. Also diese eigenen Ressourcen so, sag ich mal, unnachgiebig auszubeuten, dient weder dem Kind noch dem Elternteil. Und da muss man eben früh Verantwortung übernehmen, das erkennen und einschreiten.
Ja, das heißt auch sich selber erstmal einzugestehen, dass ja, dass die Kraft auch begrenzt ist und vielleicht bei mir begrenzter als bei der Nachbarin gegenüber, ne, oder als bei meiner Cousine oder bei sonst wem. Also wirklich zu gucken, wo ist meine Grenze und dann einfach nach Hilfe zu schauen, ne. An der Stelle kann ich tatsächlich auch unbedingt dazu raten, sich, wenn man das merkt, auch Beratung zu suchen. Also was einfach nur am Rande, finde ich, jetzt auch mit erwähnt werden darf, ist, dass es neben der normalen Überforderung und sich da reinzufinden und neben der Erkenntnis, es ist sehr anders, als ich es mir vorher vorgestellt habe und eigentlich, ja, macht mir das gar keinen Spaß, ja? Trotzdem liebe ich mein Kind, gibt es ja auch noch nach der Geburt und das sind gar nicht so wenige, man redet von 10% ungefähr, aber da gibt es auch eine Dunkelziffer, postpartaler Depressionen, also wo wirklich durch die Geburt ausgelöst depressive Symptome einfach auftreten, ne? Und dann kannst du aus dem Grunde zum Beispiel gar nicht mehr, weil Depression ist einfach so, dass die Kraft dann einfach nicht mehr reicht. Und wenn, egal aus welchem Grund, wenn man merkt und auch egal wie früh, nach 3, nach 4, nach 6, nach 12 Wochen oder später, ich pack das hier nicht. Oder ich merke, das sind so heftige Gefühle, ist gar nicht gut. Ich will gar nicht, dass mein Kind damit in Berührung kommt, sich wirklich Beratung und Unterstützung zu holen. Es gibt Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstellen zum Beispiel oder auch zu aller Not eben Telefonseelsorge anrufen oder einen Krisendienst. Ist es wichtig, sich ehrlich einzugestehen, wenn es nicht geht und zu gucken. Und manchmal sind die Profis da auch besser als die Familie. Also es kommt drauf an, ne? Es kommt ja immer auf die Ressourcen an und was man für eine Familie hat. Es gibt manchmal auch Vereine, die so im ersten Lebensjahr quasi sowas wie Wahlgroßeltern oder Patenschaften auch vermitteln, ne? Dass auch jemand einfach mal eine Stunde mit diesem Baby, womöglich hast du auch ein Schreibaby, einfach mal um Block läuft, dass ich überhaupt mal durchatmen und mal duschen kann und nochmal merken kann, wer bin denn ich? Ihr könnt es jetzt nicht sehen, Magdalena nickt. Okay.
Genau das ist ganz wichtig und auch zu verstehen, dass sich Unterstützung in dem Zusammenhang zu holen wirklich stark und verantwortungsvoll ist und auch dem Kind gegenüber, das ja
Absolut.
oft mit Versagen assoziiert wird, wenn man sich als Mutter oder Elternteil jetzt anfängt, Unterstützung zu suchen.
Kannst du denn aus deiner eigenen Erfahrung berichten, was dir als Mutter geholfen hat und wie du es schaffst, ja heute auch, ne, dein Kind ist 3 Jahre alt, gut für deinen Sohn da zu sein? Was hat dir geholfen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass mich am Anfang hauptsächlich Emotionen wie, ich will sagen, Mitleid mit meinem Sohn und einfach so ein Verantwortungsgefühl getragen haben, ganz lange
Ja,
Zeit.
wow.
Dann hat es sich so ein bisschen gewandelt in Selbstmitgefühl für mich selber. Also das hat auch ganz viel damit zu tun, die eigenen Grenzen wirklich wahrzunehmen, zu erkennen, ein Gefühl für die eigenen Emotionen und Bedürfnisse zu entwickeln, weil erst dann kann man verstehen, okay, das ist mein Bedürfnis und ich kann es gerade in Anführungsstrichen nicht so erfüllen, wie es jetzt jemand ohne, sag ich mal, Vollzeitbeschäftigung oder wie auch immer man es nennen will, machen könnte. Aber dafür braucht man auch wirklich diese ganz klare Benennung und dieses Feingefühl, was mit einem selbst los ist, damit
Ja.
man sich selbst auch einstellen, zurücknehmen kann im Notfall, damit es gar nicht erst zu emotionalen Ausbrüchen oder zu Emotionswallungen kommt, die man dann womöglich gar nicht tragen kann in so einem Moment. Das war wichtig und das hat mich lange getragen. Und eben auch, dass ich einfach gesehen habe, dass sich mein Sohn gut entwickelt und er wirklich ein sicher gebundenes Kind zu sein scheint. Das hat mich dann so mit der Zeit schon auch beruhigt und mir so ein positives Feedback gegeben und mich auch motiviert.
Also ich bin gerade mal ein bisschen sprachlos, weil du hast in 3, 4 Sätzen die wesentlichen Sachen einfach weitergegeben. Ich bin beeindruckt, zum Beispiel zu verstehen, dass die Voraussetzung, um überhaupt eine Bindung, eine Beziehung gut eingehen zu können, muss nicht überschwängliche Liebe sein, sondern erstmal Mitgefühl. Ich sehe, da ist ein Mensch und für den bin ich verantwortlich. Auch wenn ich im Moment mir die Gefühle vielleicht ganz anders vorgestellt habe, aber Mitgefühl und in der Kombination, wie du es gesagt hast, mit dem Selbstmitgefühl. Ich würde mal wetten, je mehr du dir selber dieses Mitgefühl auch geschenkt hast und je mehr du dir erlaubt hast, dass es gerade so ist, wie es ist, desto besser seid ihr wahrscheinlich auch in Kontakt gekommen, oder? Dein Sohn und
Genauso
du?
ist es, ja.
Ja.
Man fängt sich in so einer Situation auch an, selber in einem, ich will fast schon sagen, kindlichen Licht zu betrachten, wenn man sich auf einmal Sachen zugesteht, beziehungsweise Gefühle, die davor vielleicht eher mit Kind oder Schwachsein assoziiert sind. Und dieses Erkennen von einem selbst wahrnehmen und ernst nehmen, das hilft einfach auch andere Individuen besser wahrzunehmen, ernst zu nehmen.
Ja, und ich denke eben auch, weißt du, Menschenkinder, die sind einfach so gemacht, dass die erstmal eine vernünftige, feinfühlige Betreuung und aber vor allen Dingen auch Versorgung brauchen. Das heißt, wenn ich einfach regelmäßig zuverlässig für mein Kind da bin, dann ist es schon mal ganz, ganz viel. Und was ich wirklich allen mitgeben möchte, die jetzt auch sagen, oh, bei mir war es auch, hat es vielleicht ein bisschen gedauert, um so mal so ein Gefühl zu kriegen von Rührung vielleicht oder, ne? Oder dass ich sagen würde, ich, oh, mein Kind, da ist ganz viel Liebe da, dass man Bindung jederzeit und eben damit auch, also, und ich würde sogar sagen, Bindung hattest du wahrscheinlich von Anfang an, aber so dieses euphorische Gefühl vielleicht nicht in dem Maße, aber dass man das auf alle Fälle diese starke Verbundenheit, dass das erstens mit der Zeit kommt und zweitens es jederzeit auch nachgeholt werden kann. Also wenn man zum Beispiel einen schweren Start hatte, ne? Ich habe eine Klientin, die war zunächst erstmal durch eine psychiatrische Erkrankung, die tatsächlich direkt nach der Geburt aufgetreten ist, war die erstmal monatelang in der Psychiatrie, in der Klinik und konnte einfach gar für ihr Kind nicht da sein. Das war dann bei Papa und Oma. Und nachdem sie dann wieder gesund wurde und nach Hause kam, waren ein paar Monate vergangen und das Kind ist heute ein paar Jährchen alt schon. Und die haben sich ganz langsam eingewöhnt, eingefunden. Sie hatten ja auch die 9 Monate vorher, ne? Und auch die Geburt war gut. Und die haben heute eine ganz, ganz tolle Bindung. Und das war die größte Befürchtung meiner Klientin, dass das nicht gelingt, ne? Also, dass sie das nie wieder aufholen kann und dass sie immer irgendwie eine Fremde bleibt oder so. Und Bindung kann tatsächlich aktiv immer wieder und auch Verbindung und Gefühle, positive Gefühle, da kann man immer wieder was für tun und es ist nie zu spät. Das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, obwohl es ja bei dir nicht diese Geschichte war. Aber trotzdem hat es ein bisschen gedauert.
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch sehr wichtig, dass du das nochmal betont hast, dass man nicht in diese Panik verfallen muss, wenn man mal ausfällt, dass die Bindung unaufholbar ist. Ich hatte auch so ein bisschen damit zu kämpfen, weil, wie gesagt, ich war ja dann schon psychisch angeschlagen, auch die Zeit nach der Geburt in einem besonderen Ausmaß. Meine Psychiaterin hat mir auch geraten, in eine Klinik eben zu gehen. Und ich habe das vehement abgelehnt, eben wegen der Bindungsthematik. Und ja, ich habe mich damit auch beschäftigt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Angst eben von vielen Müttern, glaube ich auch, dass sich um sich selbst kümmern, die Bindung zum Kind aufs Spiel setzt. Und deswegen fand ich gut, dass du das da eben gerade nochmal betont hattest, dass man da unbesorgt sein kann.
Und ne, es ist eben nicht immer perfekt. Guck mal, wenn du auch, weiß ich nicht, man kann ja auch eine Blinddarmentzündung kriegen plötzlich unerwartet, ne, als frische Mama. Und dann musst du auch ins Krankenhaus. So ist es eben einfach. Man muss sich dann darum kümmern. Und auch noch mal, aber das ist ja schön, dass wir auf so viele wichtige Themen kommen. Es ist auch tatsächlich so, dass wenn jetzt wirklich eine postpartale Depression, ne, diagnostiziert ist oder man sagt wirklich, oh, die Mama braucht wirklich jetzt Hilfe und Unterstützung, in den allermeisten Städten ist es so, wo es Kliniken gibt, dass es häufig auch gerade für diese erste Zeit und für, wenn man frisch nach der Geburt ist, dass es Mutter-Kind-Stationen gibt, also wo die Babys mit aufgenommen werden. Das heißt, wo ganz viel Unterstützung ist, also die Mütter können auch viel, ne, für sich erstmal auch durchschlafen und ausruhen und so weiter. Da sind dann auch Menschen fürs Kind da. Aber wenn es dann geht, bleiben die auch zusammen. Also, dass man, und das muss man einfach gucken, bei einer schweren psychiatrischen Erkrankung ist das nicht sinnvoll, ne? Weil einfach da erstmal eine andere pharmakologische und andere, ja, Unterstützung da ist. Aber jetzt auf so einer Ebene, kann man auch da sagen, das ist eine gute Möglichkeit, beieinander zu bleiben und trotzdem eben Zeit für sich zu haben und es dann dem Fachpersonal eben, ne, dass die auch mit den Kindern sind. Oder wenn wir es jetzt übersetzen wollen, wenn du selber auch mehr Ruhe brauchst, dass auch vielleicht andere Personen, auch mit dem Kind sind und ja, die Bindung, die ist sowieso schon da und die kann man eben dann auch später noch stärken. Aber das ist schön, dass du das selber auch noch mal bestätigst aus deiner Erfahrung, ne? Was sollte sich denn in den Köpfen der Menschen und überhaupt in der Gesellschaft ändern in Bezug auf das Thema?
Also ich denke, dass wir bei diesem Thema so ein bisschen gesellschaftlichen Realitätsverlust haben. Also wenn man sich überlegt, dass wenig Essen oder, sage ich mal, die Qualität von der Nahrung abnimmt, wenn man halt nicht mehr so viel Zeit hat zu kochen, dass man halt wenig schläft, eben weil man halt vielleicht ein Neugeborenes hat einfach und das braucht ständig Betreuung, auch nachts. Und dass man eben auch so eine soziale Isolation erfährt. Das sind wirklich Dinge, die die menschliche Psyche sehr stark herausfordern. Und ich denke, dass man das einfach mal ganz realistisch als das sehen darf, was es ist, nämlich eine Ausnahmesituation und eine Extrembelastung. Und das auch wirklich so anzusehen und zu betrachten und eine gewisse Wertschätzung zu haben, weil viele Mütter auch Wert darauf legen, dass sie nicht so wirken, als wären sie erschöpft und so weiter und so fort. Also es wird alles auch so ein bisschen verschleiert. Es wird einfach ein falsches Bild propagiert und ich finde, wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Wertschätzung und mehr Realismus in diesem Bereich.
Naja, das passiert ja heutzutage auch vor allem viel über die Medien. Wenn du den Fernseher anschaltest und siehst, die Schauspielerin hat gerade geboren und sieht schon wieder aus wie vorher und ist auch irgendwie anscheinend sehr zufrieden. Wir sehen ja immer nur die Bühne. Wir sehen ja immer nur das, wenn die Leute sich zeigen, ne? Und nicht, wie lange sie geschminkt haben, um sich die Augenringe wegzumachen. Also es ist gut, da gut für sich zu sorgen und zu schauen. Wenn wir mal so in die Visionsidee reingehen, wie würde denn für dich eine Welt aussehen, in der Mütter ihre Mutterschaft gut leben und vielleicht sogar genießen könnten?
Also ich denke, da gibt es drei Ebenen. Zum einen die engste Familie, die eben in so einer Situation durchaus sehr gefordert ist. Und ich denke, es wäre wichtig, dass dieser kleine Kreis einfach zusammenhält und jeder für
Ja.
sich, also man hat ja da nicht die Verantwortung, wenn man jetzt die Tante ist oder die Oma oder so, aber dass man irgendwie trotzdem die Verantwortung übernimmt, weil es einfach wichtig ist und weil wir auch so strukturiert sind, evolutionär. Also ich denke, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Zum anderen geht es eben um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, also dass man auch, keine Ahnung, die Nachbarin sieht und mal fragt, wie es geht und so weiter und so fort. Oder vielleicht einer frisch gebackenen Mutter mal eine Mahlzeit vorbeibringt oder so.
Ja.
Also wenn wir gesellschaftlich ein bisschen besser funktionieren, dann denke ich, ging es vielen Müttern leichter.
Ja.
Und was, glaube ich, auch wichtig wäre, wäre die Anpassung des Systems. Also man muss wirklich hinsehen, es wird wirklich doch sehr unangenehm, sage ich mal, oft gestaltet, auch vor allem für alleinerziehende Mütter, dass es eben von den Berufschancen bis zu allen Themen einfach sehr schwierig. Man ist ja auch dann, sage ich mal, nicht nur gesellschaftlich irgendwo stigmatisiert, sondern auch viel vom Staat. Also ich meine, niemand hat so hohe steuerliche Belastungen oder Abgaben wie jetzt eine alleinerziehende Mutter. Also
Ja, das ist wirklich ein Skandal, dass sich das immer noch nicht geändert hat. Ja.
es ist einfach systematisch, sage ich mal, nicht besonders günstig aufgebaut. Und ja, das ist eine ziemlich große Problematik. Da müsste man eben politisch vielleicht schauen, wobei ich denke, dass da das Interesse von den Politikern selbst nicht so wirklich in diese Richtung geht, aber wichtig wäre es. Und wenn wir jetzt über eine Utopie sprechen, dann wäre das auf jeden Fall ein ziemlich großes Rad, an dem man noch drehen könnte.
Es klingt auch so, als würdest du sagen, dass man mal versteht, dass jedes einzelne Kind, auch wenn das eben ein individuelles Kind von einer individuellen Mutter geboren ist, trotzdem nicht nur in der Verantwortung der Eltern liegt, sondern auch in einer größeren. Und du sagst es ja auch vorhin schon evolutionär. Wir sind tatsächlich auf Gruppen ausgelegt und das steckt auch noch in uns drin. Und wir sehen es ja in anderen Gesellschaften auch noch, also Gesellschaftsformen oder in anderen Kulturen, dass viel klarer ist, es ist eigentlich sowieso die Familiengruppe zuständig, ne? Oder eine größere Gruppe. Also darüber wird gar nicht nachgedacht. Und dass hier bei uns vorwiegend in Deutschland immer noch das erste Jahr eine Frau alleine 8 Stunden in der Wohnung verbringt oder von mir aus auch der Mann und bevor der Partner, die Partnerin nach Hause kommt, wenn überhaupt, dass das keine natürliche und entspannte Situation ist, ist eigentlich ziemlich klar, ne? Manchmal denke ich, also ist es auch so, dass vielleicht auch die Mütter und Väter, die dann in der Elternzeit sind, sich das auch mal zugestehen und nicht glauben, dass, ne, dass ihnen das toll gehen muss. Nun gibt es ja auch Gruppen und Krabbelgruppen und Pickup und Babyschwimmen und so weiter. Das machen ja auch viele Leute. Da bin ich selber lange Jahre mit beschäftigt gewesen. Also ich habe Familienbildung organisiert, weil ich genau das kenne. Du brauchst Orte, wo Leute zusammenkommen. Und es haben halt nicht alle ihre Familie in der Nähe. Manchmal sind die nicht geeignet, die Großeltern. Manchmal haben sie kein Interesse und manchmal wohnen sie einfach 800 Kilometer weiter. Und dann ist es aber gut, sich eben sowas zu suchen, wie ich vorhin gesagt habe, ne? Also zu gucken, wo gibt es denn sowas? Und wir haben uns damals, also jetzt als ich noch junge Mutter war und das erste war noch in DDR-Zeiten, also da gab es noch gar nicht nicht sowas wie Familienbildungsangebote. Da hat man eher sein Kind auch schnell in die Krippe gegeben. Aber da habe ich mir dann halt Freundinnen und Unterstützung gesucht und wir haben uns dann auch mal ausgetauscht, beziehungsweise wir haben dann auch gegenseitig mal unsere Kinder betreut. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und wenn wir über den gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, wirklich, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass nicht die Stirn gerunzelt wird, wenn sich ein Kind im Supermarkt auf die Erde wirft, weil es gerade was nicht kriegt, ne? Sondern dass man unterstützend ist oder dass man ein paar nette Worte sagt. Wir haben es ja jetzt auch gehört im Gespräch, du bist also nicht nur alleinerziehend, sondern hast auch eine psychische Erkrankung und das ist sicher sehr, sehr fordernd. Was tust du denn heute, um möglichst stabil und gesund zu bleiben?
Also zum einen ist es für mich wichtig, eine Therapie zu finden. Ich bin gerade auch noch auf der Suche. Ich muss ehrlich sein, ich habe wirklich große, große Anstrengungen gemacht und viele Therapeuten schon besucht. Ich habe leider oder wurde noch nicht angenommen, weil es sozusagen für so spezifische Thematiken doch recht schwer ist, dann auch einen Platz zu finden. Aber das ist eben ein ziemlich großes Modul und denke ich auch das Sinnvollste. Ansonsten helfen mir persönlich Sport machen, Medikation auch und Atemübungen, um eben eine Selbstregulation auch damit zu erreichen. Ja, das finde ich ganz hilfreich. Aber es ist eben so eine Thematik, wenn man dann eben noch psychische Erkrankungen hat oder so ein paar körperliche Geschichten, dass das dann eben nochmal so eine Zusatzbelastung darstellt, die man parallel einfach handeln muss. Und man muss sich da auch gut um sich kümmern und präventiv auch arbeiten, damit sich sozusagen der Zustand zumindest hält oder verbessert.
Ja, im Grunde sagst du jetzt nochmal das, wo wir vorhin schon mal dabei waren, nämlich zum einen Verantwortung zu übernehmen für mich als Mensch, damit ich dann Verantwortung übernehmen kann für mein Kind. Manchmal sehen wir das einfach andersrum, dass wir denken, die Bedürfnisse von den Kindern sind aber wichtiger. Die Bedürfnisse von den Kindern sind wichtig. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber unsere sind eben auch wichtig. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und wir sind einfach ein Gesamtpaket. Verantwortung übernehmen, Mitgefühl und Selbstmitgefühl, das ist, glaube ich, der Königsweg. Und dass du da dran bleibst und weißt, ich suche so lange, bis ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt jemanden gefunden. Das finde ich persönlich auch sehr beeindruckend, wie dich als ganze Person überhaupt.
Vielen Dank. Ich denke auch, wenn man dem Kind was schuldig ist, dann wirklich auch irgendwo auf sich selbst zu achten. Es ist auch so eine Thematik, dass wenn also die Kleinkinder spüren schon irgendwas ist im Busch, aber wenn sie älter werden, dann findet immer automatisch eine Verantwortungsdiffusion Richtung Kind statt, wenn man sich selbst nicht vorher gekümmert hat um die jeweilige Problematik.
Genau, das ist das, was wir dann als Parentifizierung benennen in der Psychologie. Das heißt, dass das Kind anfängt, für die Mutter zu sorgen oder möglichst unauffällig zu sein, möglichst wenig zu stören, damit Mama es irgendwie gut geht. Und dem kann man tatsächlich vorbeugen. Und selbst wenn es für die ein oder andere Phase passiert, wie gesagt, Kinder sind auch so gemacht, dass sie schon recht stabil sind. Ne? Sonst würden wir alle nicht heute da sitzen, wo wir sitzen, denn die ganze Wahrheit ist, es gibt keine perfekten Eltern. Und das ist auch wieder gut so. Wir haben ja jetzt einfach schon mal viel gehört von dir, von deinem Leben. Was hat dir geholfen, in diesen schweren Phasen des Lebens nicht den Mut zu verlieren?
Also ich muss ehrlich sagen, in so wirklich ganz düsteren und dunklen Phasen und wenn ich mich auch wirklich selbst sehr stark kritisiert habe, da hat mir der Gedanke geholfen, es klingt komisch, aber wie wäre es, wenn mein Sohn nicht mit mir sein könnte? Also wenn er einfach ohne mich aufwachsen müsste, woanders. Dieser Gedanke von, ich will das nicht auf jeden Fall. Und daraus entspringt dann auch ein Wille von dem, was man will. Also wenn es mir zum Beispiel besser geht, dann stelle ich mir gern vor, wie es ist, wenn er, keine Ahnung, 20 ist und wir darüber lachen und einfach auch einen offenen Diskurs haben. Das sind dann so hoffnungsvolle Gedanken.
Manchmal ist es einfach so, ne? Wenn man ganz tief an den Boden guckt, dann bleibt das über. Und ich meine, das ist auch Liebe. Ja,
Ja.
ich will da sein für mein Kind. Und wer sich einigermaßen auskennt mit psychischen Erkrankungen, der weiß, dass das viel ist, das noch zu denken und sich vorzustellen und zu sagen, nee, ich möchte durchhalten für mein Kind. Also vielen, vielen Dank, dass du uns einfach so sehr mitgenommen hast hier auf diese Reise und gezeigt hat, man muss eben nicht perfekt sein. Ganz am Schluss, woran möchtest du uns alle und unsere Gesellschaft erinnern? Also, was war dir heute besonders wichtig in die Welt zu tragen?
Also an erster Stelle möchte ich mich bedanken, dass du mir eben die Plattform geboten hast, dieses wichtige Thema nochmal zu besprechen.
Sehr gerne.
Der Gedanke, den ich mitgeben will, ist, dass es wichtig ist, sich auf sein Inneres, auf seinen Ursprung wirklich zurückzubeziehen, sich zu besinnen. Also besinnen meine ich wortwörtlich und zu erkennen, dass das Kinder wirklich unsere Zukunft und eigentlich ein Segen ist und vielleicht eher zu hinterfragen, in welchen Umständen man denn sozusagen dieses Kind großziehen muss und da vielleicht eher Belastung zu verorten, sage ich mal, anstatt beim Kind selbst, weil
Ja.
genau das ist eben ein großer Punkt. Und auch, also ich habe noch nie wirklich sowas Schmerzhaftes wie die Mutterschaft selbst erlebt, aber da muss ich eben sagen, ich habe auch noch nie so eine große Liebe, sage ich mal, und Glückseligkeit gespürt. Also wo Licht ist, ist auch Schatten. Und dieser Schmerz geht einfach damit einher, weil es einem so unglaublich wichtig ist, wie sonst nichts auf der Welt. Und genau, das ist eben das Resultat daraus. Oft assoziiert man ja diesen Schmerz mit, oh, da stimmt was nicht. Aber es ist einfach oft die Angst, was zu verlieren, was einem einfach das Wichtigste ist. Und sich das immer wieder vor Augen zu halten, das ist wichtig. Und wie gesagt, sich selbst auch zu lieben und sich selbst Dinge zuzugestehen und auch zuzutrauen, das ist sehr wichtig.
Ach, liebe Magdalena, das ist mir jetzt noch mal gerade richtig ans Herz gegangen. Ich muss da nichts mehr zusammenfassen und erwidern, sondern genau das, liebe Leute, lasst es in euer Herz fallen. Sehr, sehr, sehr schön. Ich danke dir herzlich für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank, liebe Petra. Danke.
Ich hoffe sehr, du konntest für dich was Gutes mitnehmen, etwas, was dich ermutigt hat, wo du dich möglicherweise verstanden gefühlt hast oder möglicherweise auch jemand anderes erstmalig oder einfach ein bisschen besser verstehen konntest. Mehr Wertschätzung, mehr Realismus, mehr Aufklärung. Man kann es kaum glauben, aber das brauchen wir, glaube ich, auch im Jahr 2026 immer noch, um zu verstehen, dass die Zeit nach der Geburt einfach eine Ausnahmesituation ist und dass es einfach viele Komponenten braucht, um da einfach gut durchzukommen, ja? Und für manche Menschen, die vielleicht noch eine Erkrankung dazu haben oder nach der Geburt, vielleicht war es auch eine traumatische Geburt, all diese Dinge, also wo einfach eine besondere psychische Belastung ist. Und natürlich ganz besonders Alleinerziehende. Das ist eine Extremsituation, die als solche eben auch behandelt werden darf, ja. Und so wie Magdalena auch gesagt hat, sich Unterstützung zu holen, ist stark und verantwortungsvoll dem Kind gegenüber. Und wenn das eben heißt, ich merke, dass es nicht geht, ich merke, dass es mir, dem ganzen System, meinem Kind nicht gut geht und wir gehen zusammen auf eine Mutter-Kind-Station, dann ist das stark und verantwortungsvoll, sich helfen und unterstützen zu lassen. Und auch das, was Magdalena sagte, schaut doch mal, wo in eurem Umfeld gibt es eben Menschen, die gerade Kinder geboren haben und wo kann ich da vielleicht sogar hilfreich sein. Und aus dem Grunde habe ich auch einige Sachen noch in die Shownotes gepackt. Guckt doch einfach mal rein, da ist die Sozialpädagogin mit mir durchgegangen, denn es gibt wirklich auch Hilfe. Also im Netz kriegt man Informationen, aber Hilfe vor Ort, wo zum Beispiel Patenschaften möglich sind, ne, wo ehrenamtliche Familien unterstützen. Und es gibt da einmal Hilfe nach der Geburt deutschlandweit, das ist Welcome. In Berlin-Brandenburg, das habe ich selber auch kennengelernt, gibt es Känguru, das ist auch so ein Patenschaftsprogramm. Schaut euch das mal an, da gibt es diverse Unterstützung. Und auch nochmal ein Hinweis für alle, die vielleicht eine schwere Geburt hatten oder aus anderen Gründen einfach eine Notwendigkeit haben, mehr zu liegen oder sich sehr erschöpft fühlen, Beschwerden im Wochenbett. Da kann man bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen, die einfach wirklich die Dinge dann tun, die du gerade vielleicht selber nicht schaffst. Und die Infos haben gar nicht vielleicht alle. Also guck dir das mal an, da habe ich Links auch reingesetzt. Und sehr empfehlen kann ich, auf die Seite von Schatten und Licht zu gehen. Das ist eine Selbsthilfeorganisation, wo es um psychische Erkrankungen und Krisen rund um die Geburt geht. Da findest du auch einen Selbsttest und so erste Selbsthilfemaßnahmen, also wenn du gerade sehr im Tief bist, was du für dich tun kannst. Was ich immer sehr empfehle und gar nicht so wahrgenommen wird, meiner Meinung nach, sind die Familien- und Lebensberatungsstellen, die gibt es ja deutschlandweit kostenlos und da kannst du dir auch Unterstützung suchen und die gibt es auch in der Nähe. Den Link habe ich auch reingetan und als letztes noch, es gibt deutschlandweit den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter und auch da gibt es viele Infos. Kann ich einfach nur sehr empfehlen. Und zusammenfassend, wenn du in der Lage gerade bist, such doch mal vor Ort wirklich nach anderen, nach Müttern, nach Familien, vielleicht auch nach anderen Alleinerziehenden. Vernetz dich, Selbsthilfe vor Ort. Guck nach Krabbelgruppen, Mütter- und Familientreffs. Gibt sehr, sehr viel. Und das lohnt sich einfach, da mal die Augen aufzumachen, um dann mitzukriegen, ach, ich bin ja gar nicht so allein. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mir ist vieles von dem, was Magdalena erzählt hat, wirklich ans Herz gegangen. Unter anderem, dass sie sagt, sie hat noch nie so was Schmerzhaftes erlebt wie die Mutterschaft, aber auch noch nie so viel Liebe empfunden und diese Tiefe. Und ich glaube, viele von euch können genau das bestätigen. Und als zweites eben auch nochmal, was sie sagte, das Mitgefühl, der Schlüssel ist. Und das kann ich einfach auch nur nochmal unterschreiben. Ich habe euch neben den Links zu den verschiedenen Hilfsangeboten auch noch etliche Podcast-Folgen verlinkt. Unter anderem die Podcast-Folge über Regretting Motherhood, also über das Bereuen der Mutterschaft. Dann zwei Folgen über postpartale Depressionen. Da habe ich mit einer Expertin darüber gesprochen. Es geht um Schreibabys. Es gibt zwei Podcast-Folgen zum Thema Geburt anders als erhofft. Da geht es um traumatisierende Geburt, aber auch einige Podcast-Folgen, wo du für dich selber was machen kannst, weil Magdalena sagte, Atmen hilft ihr. Habe ich eine Folge verlinkt, die heißt einfach Atme, wie du dich damit unterstützen kannst. Gepäck ablegen, Vertrauen einatmen. Also schau dir das einfach mal an, ob da was dabei ist, was für dich richtig ist. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du Informationen bekommen hast, die du interessant fandest, dann empfiehl sie doch gerne weiter oder gib sie auch weiter, gib den Link weiter an Menschen, die das auch gut gebrauchen können. Ich freue mich sehr, ich habe es jetzt gerade bemerkt, als ich bei Podigee letztens war, ich freue mich immer sehr, wenn Menschen abonnieren, also auch bei Spotify oder egal, worüber du das auch hörst, bei YouTube, es gibt ja verschiedene Podcast-Apps, also abonniere, schreib gerne Kommentare, gib die Folge weiter, all das sorgt dafür, dass es bekannter wird, dass einfach Menschen an die richtigen Infos kommen und das freut mich immer sehr. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir noch ein Gedicht vorlesen. Dieses Gedicht oder dieses Zitat heißt Schale der Liebe und wird Bernhard von Clairvaux zugeschrieben. Und es fasst zusammen, was ich immer wieder Eltern, jungen Eltern, aber auch anderen Menschen rate, die viel für andere da sind, weil sie so viel Liebe haben, weil sie so viel zu geben haben und dabei manchmal vergessen, für sich selber zu sorgen. Es geht wie folgt. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal. Bei einem Kanal ist es so, dass er fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Eine Schale aber wartet, bis sie gefüllt ist und dann überfließt. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie gesättigt ist, strömt sie zum Fluss. Wir wollen das Gleiche tun. Erst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Niemand wird reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, für wen bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf den anderen aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge heute beenden. Möge sie gut in dir nachwirken. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und die innere Erlaubnis, für dich selber zu sorgen, Mitgefühl mit dir zu haben und wenn es an dir Zeit ist, dir Hilfe und Unterstützung zu holen. Alles Liebe, alles Gute, deine Petra. Tschüss.